vorne einen netten Tisch aufbereitet, eine kleine didaktische Maßnahme, um das, was ich vermitteln möchte mit meiner Predigt, auch so ein bisschen sinnenfällig in eure Köpfe hineinzubekommen. Das, was ich sage, werdet ihr wahrscheinlich bald wieder vergessen haben, aber diese illustre Zusammenstellung von Gegenständen, die wird vielleicht ein bisschen im Hinterkopf bleiben. Die große Frage ist, was diese fünf Gegenstände gemeinsam haben. Was machen sie gemeinsam aus? Eine Antwort ist nicht die, dass man sie in unserem Gemeindehaus finden kann. Also das habe ich alles heute Morgen im Gemeindehaus gefunden. Das habe ich von zu Hause mitgebracht. Es gibt also ein anderes gemeinsames Element. Und bevor ihr jetzt mir alle möglichen Antworten zuruft, will ich meine Antwort sagen, auf die ich scharf bin. Darum habe ich das hier gemacht. Alle diese fünf Gegenstände sind für einen ganz bestimmten Zweck konstruiert und produziert worden. Macht das Sinn? Die Trompete ist dazu da, nicht Lärm zu machen, sondern Musik zu machen. Der Lautsprecher ist dazu da, die menschliche Stimme zu verstärken, damit man sich Gehör verschaffen kann. Wozu hier ein Verbandskasten nötig ist, den habe ich in der Küche gefunden, kann man sich schnell vorstellen, wenn das Messer zu scharf war. Geschirr braucht man, um kultiviert miteinander essen zu können und nicht irgendwann wie mit fettigen Händen da im Topf rumgreifen muss. Und Bücher wollen Information weiter vermitteln. Also der oder die das hier konstruiert hat, hat sich etwas gedacht, hatte einen ganz bestimmten Zweck vor Augen. Und wenn solch ein Gegenstand seinen Zweck erfüllt, dann ist man begeistert, dann benutzt man ihn, dann lebt er quasi seine Bestimmung. Aber dann kommt irgendwann der Tag, dann ist das nicht mehr so interessant. Dann verliert ein Gegenstand vielleicht seine Bestimmung und wird in die Ecke gestellt. Die Trompete hängt dann auf einmal als Schmuckstück an der Wand, wird nicht mehr geblasen. Hier das Geschirr wird umfunktioniert zum Partyspielzeug am Polterabend. Und die Bücher, das sind jetzt so ältere Bücher, die werden nicht mehr gelesen bei mir, aber sie sehen einfach gut aus. Also wenn ich reinkomme und auf das Bücherregal schaue, ist für mich die schönste Tapete. Also sie haben irgendwie eine Gestaltungsfunktion bekommen. Ihren ursprünglichen Sinn haben sie nicht mehr, aber sie haben einen neuen Sinn bekommen oder sie werden einfach über die Wupper gehen, wie man im Rheinland sagt. Sie werden einfach dann bald nicht mehr existieren. Die große Frage für mich ist nun, wir wollen über Gemeinde nachdenken in den nächsten Wochen in der 40-Tage-Aktion, die wir geplant haben, die in 14 Tagen beginnen wird. Die Frage für mich ist, Gemeinde ist ja nicht von selbst entstanden, irgendwie aus sich selbst heraus dann irgendwann mal präsent gewesen, sondern Gemeinde wurde geschaffen, auch von einem Schöpfer kreiert. Und die Frage ist, zu welchem Zweck? Was ist die Zweckbestimmung? Was ist die Grundfunktion von Gemeinde? Ob wir wollen oder nicht, diese Frage ist ganz wichtig. Wir müssen sie stellen und noch wichtiger, wir müssen sie beantworten und hoffentlich richtig beantworten. Denn sonst steht Gemeinde ganz schnell auf dem Spiel. Das erleben wir gerade ziemlich dramatisch in Berlin, dass Gemeinden, die einmal ihre Zweckbestimmung gelebt haben, von der Bildfläche verschwinden, irrelevant geworden sind, am Ende eingestampft wurden oder eingemeindet wurden mit anderen Gemeinden. Und dann verschwindet diese Adresse aus dem Telefonbuch. Das haben wir in ganz vielen Gemeinden unserer eigenen Bewegung in den vielen Jahrzehnten, die wir jetzt existieren, ja über 100 Jahre, immer wieder erleben müssen. Einst blühende Gemeinden sind sie heute aus dem Gemeindeverzeichnis gestrichen. Sie sind nicht mehr da. Es versammelt sich keiner mehr im Namen der christlichen Gemeinschaft so und so. Auch als ganzer Verband von Gemeinden, im Mühlheimer Verband, haben wir sehr kritische Zeiten erlebt, als immer mehr Gemeinden so eingestellt wurden. Und die Frage war, haben wir überhaupt Zukunft? Also, es gibt einen wichtigen Grund, dass wir uns diese Frage stellen, wofür ist Gemeinde da? Die Tatsache, dass wir als Lukas-Gemeinde über die letzten Jahre, Jahrzehnte gewachsen sind, kontinuierlich, langsam, aber eben kontinuierlich gewachsen sind, ist kein Garant dafür, dass wir auch morgen noch wachsen werden. Und wenn wir nicht weiter wachsen, dann kann damit ganz schnell etwas Negatives freigesetzt werden und Gemeinde verliert immer mehr an Bedeutung. Wir müssen uns also auch als Lukas-Gemeinde dieser Frage stellen, wofür ist die Lukas-Gemeinde da? Welche Bestimmung, welche Grundfunktion soll sie von dem, der sie gegründet hat, ausführen? Gehen wir dieser Frage nach, landen wir irgendwann bei der Gründerin der Lukas-Gemeinde. Sie ist damals völlig anders. Sie heißt ja erst seit einigen Jahren Lukas-Gemeinde. Aber das, was sich hinter Lukas versteht, hat eine lange Vorgeschichte, über 100 Jahre. Wir sind 1907 entstanden. Und wenn wir die Frau fragen, die damals das alles initiiert hat, eine Lehrerin namens Emma Schulz. Kennt sie noch jemand? Natürlich nicht mehr. Die ist längst bei Gott. Wenn wir sie fragen würden, würde sie uns eine Geschichte erzählen. Würde uns erzählen, wie sie durch die Predigt, durch das Vorbild von Jonathan Paul, dem Gründervater unserer ganzen Bewegung, besonders inspiriert wurde. Und sie begriff damals, dass Gott so viel mehr für einen Menschen bereithält, der Christ wird, als sie bis dahin erlebt hatte. Sie fand hinein in diese ganze Dimension des Heiligen Geistes, dass es da Gaben gibt, dass er den persönlichen Glauben erneuert, dass er den Charakter verändert. Und das hat sie gepackt und damals begeistert. Aber in ihrem eigentlichen gemeindlichen Umfeld war kein Platz dafür, wurde das eher sehr kritisch gedeutet. So suchte sie damals andere Gleichgesinnte, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten, die ähnliche Fragen damit jetzt verbanden, die beantwortet werden sollten. Und sie trafen sich damals in einem Hauskreis und bewegten halt diese neuen Erfahrungen, diese neue innere geistliche Dynamik mit all der Begeisterung über Gott. Und sie hatten gar nicht vor, eigene Gemeinde zu gründen, sondern das, was sie gemeinsam erlebt hatten, zu diskutieren, im Gebet zu vertiefen, es besser verstehen zu wollen. Aber weil sie so ausgegrenzt wurden, blieben sie immer länger zusammen. Und es kam immer mehr dazu. Und es entstand so etwas wie Gemeinde, ohne dass es Gemeinde war. Sie haben damals die Frage nicht gestellt, was ist die Grundfunktion von Gemeinde? Für sie war ja nur wichtig, wir teilen das, was wir gemeinsam mit Gott erlebt haben. Und kein Wunder, wenn damit dann auch dieses Gebilde irgendwann in Gefahr geriet. Wenn wir halt Gemeinde leben, ohne verstanden zu haben, was Gemeinde wirklich ist, wenn wir die Grundfunktionen nicht begriffen haben, weil wir bei dem nachgefragt haben, der die ganze Geschichte am Ende wirklich initiiert hat, dann kann das, was wir so konstruiert haben, ganz schnell auch schwierig werden und am Ende irrelevant werden. Wir müssen also unbedingt bei Gott nachfragen und in seinem Wort nachfragen. Gott, was hast du dir gedacht? Er ist der Schöpfer von Gemeinde. als du dir diese soziale Gebilde, Gemeinde ausgedacht hast. Und dieser Frage wollen wir in den 40 Tagen nachgehen, die wir vor uns haben. Und herauskommt, dass es so 5 Grundfunktionen, 5 Zweckbeschreibungen, 5 Berufungen gibt von Gemeinde. 5 Berufungen, die erst im Laufe der Kirchengeschichte, in der Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes so richtig verstanden wurden und dann auch als Grundfunktionen beschrieben wurden. Die ersten 3 Grundfunktionen waren klar über die Jahrhunderte. Die erste Grundfunktion von Gemeinde ist die der Anbetung. Gemeinde betet an. Ich werde gleich ein bisschen mehr dazu sagen. Die zweite Grundfunktion von Gemeinde ist die, dass sie weitergibt, was sie von Gott her begriffen hat, dass sie das Evangelium den Menschen verkündigt, wie das, was wir tun im Farbwechsel in einigen Wochen. Wir geben Zeugnis von dem, was wir von Gott her begriffen haben, was er uns Menschen angesagt hat in seinem Wort der Bibel. Und dann war auch völlig klar über Jahrhunderte, dass Gemeinde noch eine dritte Grundfunktion zu erfüllen hat. Das ist das, was sich hinter diesem Begriff Diakonie versteckt. Gemeinde Jesu ist eine dienende Gemeinschaft. Da sind Menschen unterwegs, nicht um sich selbst nur so in den Mittelpunkt zu stellen, um sich selbst irgendwie zu beweihräuchern, um für sich selbst was zu gewinnen, sondern Gemeinde Jesu hat sich immer verstanden, wenn sie Gott verstanden hat, als Gemeinde, die unterwegs ist zu den Menschen mit einer unglaublich guten Message, da ist der liebende Vater und mit dieser praktischen Tat. Es ging darum, sich den Menschen in Liebe und auch dann sachgemäß zuzuwenden, um ihnen an ihren kritischen Punkten zu helfen. Durch das Zweite Vatikanische Konzil im letzten Jahrhundert wurde dann in der Kirche ein 4. Aspekt auf einmal neu entdeckt. Die Grundfunktion der Koinonia, so heißt der biblische Fachbegriff auf Deutsch, die Funktion von Gemeinschaft. Gemeinde ist Gemeinde dann, wenn sie eben auch Gemeinschaft anbietet. Das, was wir ja auch so gerne leben, jetzt hier im Gottesdienst und gleich im Café. Und durch die ganzen Missionsbewegungen des 20. Jahrhunderts, Lausanna-Bewegung, durch die Missionshochschulen, wurde dann eine letzte und 5. Grundfunktion für Gemeinde beschrieben, die unverzichtbar ist, wie alle anderen. Und wenn man die nicht berücksichtigt, fehlt irgendetwas. Das ist also diese Grundfunktion von Jüngerschaft. Jüngerschaft heißt, ich gebe anderen Menschen das weiter mit Hilfe von Büchern, die ich verschenke, die ich mit einem anderen lese. Ich gebe das weiter, was den christlichen Glauben ausmacht, damit er wachsen kann. 5 Grundfunktionen von Gemeinde. Und die müssen, das ist eben das ganz Wichtige und die Grundlage meiner Predigt, die müssen zusammenwirken, damit Gemeinde rund läuft, damit Gemeinde vorwärts kommt, damit Gemeinde das Ziel erreicht, der Verherrlichung Gottes, damit Gemeinde Werkzeug Gottes sein kann für diese Welt. Dem müssen wir nachdenken. Und ich habe ein Bibelwort, das erste Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes, ein Brief, den Paulus an die Gemeinde zu Thessalonich schreibt, in diesem Kapitel finden wir diese Grundfunktionen in dieser Gemeinde in Thessalonich ernst genommen berücksichtigt. Sie leben das und sie leben das eben mit gutem Erfolg. Ich lese einmal diesen Text. 1. Thessalonicher 1. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen. Obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Soweit Gottes gutes Wort. Amen. Die Gemeinde hier in Thessalonich erlebt genau das, was so viele Gemeinden heute in unserem Land und in Europa nicht mehr erleben, was nicht mehr selbstverständlich ist. Das erste ist, sie hat eine unglaublich gute Presse. Schon Paulus ist Teil dieser guten Presse, wenn er eben hier schreibt in Vers 2, es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Und dann macht er ja im Laufe dieses Textes bewusst, wie an allen Orten in Griechenland Menschen begeistert sind von dem, was da in Thessalonich geschah. Also mal eine wirklich gute Story von einer Gemeinde. Und es sind nicht nur die anderen Christen, die hier begeistert sind, sondern eine Gemeinde, die Aufsehen erregt. Menschen wundern sich, was da abgegangen ist. Das Zweite ist, damit läuft sie wirklich rund. Sie ist unglaublich erfolgreich. Nicht nur, dass sie gefeiert wird von anderen, sondern diese Menschen sind unterwegs. Sie verkündigen das, was sie erlebt haben. Sie bringen das an den Mann, an die Frau. Wenn da jemand als Handelsreisender in der Gemeinde lebt und sich dann aufmacht, um seine Handelsgeschäfte in einer anderen Stadt zu tätigen, erzählt er von dem, was er erlebt hat. Und so verbreitet sich das Evangelium unglaublich. Es wächst quasi in konzentrischen Kreisen, Achaia im Süden Griechenlands, Mazedonien in der Mitte, zum Nördlichen hin tendierend. Diese Provinzen reden von dem, was hier Thessalonich erlebt hat. Und überall werden Menschen Christen. Eine unglaublich erfolgreiche Gemeinde. Und fragen wir nach dem Geheimnis des Wachstums in Thessalonich, dann kommt für mich eben das so heraus. Dann empfinde ich es so deutlich, dass diese Gemeinde offensichtlich genau diese 5 Zweckbeschreibungen, diese 5 Grundfunktionen lebt, gelebt hat und von daher so kraftvoll lebt. Wir können sagen, dass diese 5 Berufungen wie die 5 Speichen eines Rades sind. Sind 5 Speichen, diese 5 Speichen wirklich stabil, passen sie in diesen Reifen hinein, dann haben sie eine Stützfunktion, dann bekommt dieser Reifen echte Stabilität und kann sein Ziel erreichen. Gemeinde kann wachsen, Gemeinde bewegt sich nach vorne, lebt auf das große Ziel Gottes hin, ist erfolgreich. Funktioniert eine Speiche nicht? Was passiert, wenn eine Speiche bei einem Rad, das aus 5 Speichen besteht, nicht funktioniert? Dann wird die ganze Geschichte instabil und das Rad fängt an zu eiern. Und seid ihr schon mal mit einem Rad unterwegs gewesen, wo das Vorderrad oder das Hinterrad so schön eiert? Das ist kein Fahrradfahren, was Spaß macht. Und ob man damit ans Ziel kommt, das ist eben die ganz große Frage. Ich finde dieses Bild so treffend. Wir brauchen dieses Rad mit diesen 5 Grundfunktionen, damit die ganze Geschichte rund läuft, damit Gemeinde rund läuft. Und wenn Gemeinde rund läuft, dann ist das ja das Beste, was uns passieren kann. Dann profitieren wir alle davon. Wir müssten also ganz egoistische Gründe haben, darauf zu achten, dass diese 5 Grundfunktionen von Gemeinde gelebt werden. Und erst recht dann, wenn es uns wichtig ist, so mit dem Pulsschlag Gottes erfüllt, dass Gemeinde zu einem echten Segensfaktor auch für die Stadt und das Land wird. Wie gesagt, diese 5 Grundberufungen möchten wir in den 40 Tagen uns anschauen. Ich will sie nur ganz kurz hier andeuten, wie sie im Text aufgreifen. Ich darf nicht zu viel vorwegnehmen, sonst wird es langweilig in den nächsten Gottesdiensten. Darum eben nur ganz kurz. Gemeinde betet den dreieinen Gott an. Vers 9. Die Leute erzählten, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten. Anna hat es ein bisschen anklingen lassen. In dem Moment, in dem Christus in ihr Leben hineingekommen ist, hat sie zu einem neuen Menschsein gefunden, zu einem Menschsein unter Gott. Jetzt steht sie nicht mehr im Zentrum ihres Lebens, sondern sie und ihre Bedürfnisse, sondern sie orientiert sich an Gott. Da hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Und jetzt lebt sie mit Gott und auf ihn hin und für ihn. Das haben die Thessalonicher erlebt. Gott, der von Paulus ihnen gepredigt wurde, in Vollmacht gepredigt wurde, das ist so eingeschlagen bei ihnen, dass sie begriffen haben, wir waren bisher auf der falschen Spur, jetzt folgen wir dem lebendigen Gott nach. Anbetung hieß für sie damals, nicht nur in einem Gottesdienst wie diesen, schöne Lieder zu Gott zu singen. Das ist nur ein kleiner Aspekt, sondern Anbetung setzt sich dann fort, mitten im Alltag, indem ich den Willen Gottes höher achte als meine persönlichen Bedürfnisse, indem ich sage, Gott, du bist mir so wichtig, dass ich hören will von dir, was für eine Agenda du für meinen Alltag heute hast. Ich ehre dich, Gott, damit, dass ich dir vertraue in meinen Konfliktsituationen, indem ich dich mit hineinnehme, indem ich Gott ernst nehme. Das ist Anbetung. Und das wollen wir tiefer verstehen und in den 40 Tagen einander helfen, das neu zu entdecken. Wie kann ich meinem Gott ganz viel Freude machen? Durch meine Lieder, meine Gebete, durch meinen Glaubensgehorsam, durch mein Ernstnehmen Gottes mitten im Alltag. dann ist da die zweite Grundfunktion der Verkündigung. Gemeinde kann nicht für sich behalten, was sie erlebt hat. Sie vermittelt die gute Nachricht der Liebe Gottes ihrer Umgebung. Vers 8. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Dieses Grundprinzip scheint eigentlich so einfach zu sein. Jemand begegnet dem großen Gott, ist sowas von weg. Wenn man dem großen Gott begegnet, dann geht das ja gar nicht anders. Das sprengt die Horizonte, wie Anne sagt. Das verändert etwas in unserem Leben. Und dann kann ich nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das ist nicht eine kleine Randnotiz in meinem Leben, sondern das verändert alles. Darum redet man darüber. So ist es den Thessalonichern gegangen. Da musste nicht jemand sagen, wir müssen jetzt aber evangelisieren, sondern es ist von selbst gegangen. Sie haben einfach erzählt von dem, was sie mit Gott erlebt haben und haben erlebt, wie sie einen Steppenbrand freigesetzt haben. Dieser Bereich der Evangelisation, der Verkündigung des Evangeliums an die Menschen unserer Stadt, das ist einer der großen Schwachpunkte geworden in der Lukasgemeinde. Da hatten wir schon stärkere Zeiten. Und wenn wir jetzt die 40 Tage uns vornehmen, dann eben auch mit diesem Ziel, das neu zu entdecken und neu zu verstehen, unser Rad läuft nicht rund, wenn wir nicht uns zu Lautsprechern Gottes machen. Und von unserer Liebe erzählen, nicht als ein Du musst, sondern einfach indem wir uns wieder unserem Herrn zuwenden, uns neu begeistern lassen von seiner Größe, von seiner Schönheit, von seiner Liebe. Und was uns dann innerlich erfüllt, das wir dann raus müssen. Darum ist diese Sehnsucht nach einer größeren Evangelisation verbunden mit einer Sehnsucht, Gott neu zu erleben. Denn sonst hat Evangelisation, Weitergabe der guten Nachricht, wenig Kraft. Ich muss schon begeistert sein von etwas. Dann kann ich andere begeistern. Eine wichtige Aufgabe, die wir uns da vorgenommen haben. Es gibt dann den dritten Bereich, der Diakonie. Gemeinde gibt die selbst erfahrene Liebe Gottes praktisch weiter und hilft Menschen in Not. Das ist schon erstaunlich gleich hier in Vers 3, was hier von Thessalonich gesagt wird. Wir erinnern uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid. Das war übrigens das Markenzeichen des Christentums in den ersten 3 Jahrhunderten und einer der ganz, ganz wesentlichen Faktoren, die dazu beitrugen, dass das Evangelium von Jesus den ganzen Mittelmeerraum einnahm. Die Historiker haben das ausgemacht, diese unglaubliche Liebe, die die Christen hatten. Und damit unterschieden sie sich von allen anderen. In den ersten 3 Jahrhunderten gab es diese großen Pestepidemien. Und alle anderen lebten einen sehr angstbesetzten Lebensstil. Das heißt, wenn in meinem Haus ein Familienmitglied erkrankt, wird es isoliert, wird es weggeschickt. Wir wollen uns nicht anstecken. Und bei den Christen stellte man fest, die haben keine Angst vor dem Tod. Und wenn da jemand in der Familie an der Pest erkrankt, dann wird der gepflegt. Und jetzt kommt es noch ganz verrückt. Wenn die Christen miterleben, dass im Nachbarhaus jemand erkrankt und in die Wüste geschickt wird, dann nehmen sie ihn bei sich auf und pflegen ihn auch noch und begeben sich selbst in die Gefahr. Das ist so häufig passiert, dass der römische Kaiser das in einem Dokument festhalten lässt. Diese unglaubliche Liebe. Und die Christen können es sich leisten, weil sie keine Angst vor dem Tod haben. Weil sie wissen, nach diesem Leben kommt das Schönste noch. Wir verlieren hier nichts. Eine eigenartige Hoffnung. Aber ihr habt das in dem Text gerade erlebt, gelesen, wie häufig das Wort Hoffnung auftaucht auf den Christus, der wiederkommt. Und darum kann ich mir das leisten, nicht hier alle meine Bedürfnisse zu erfüllen, sondern mein Leben hinzugeben als ein Dienst an andere. Und das ist zum Markenzeichen geworden. All die tausenden von Missionaren, die dann in der Folgezeit rausgegangen sind, die Herrnhuter Mission, die ersten Missionare, die dann gegangen sind in den Stämme hinein, in Urwaldregionen hinein, wo die erste Generation schon nach einem Jahr tot war. Dann haben sie die nächste Generation ausgeschickt, getrieben von der Liebe Gottes. Das ist Markenzeichen von Gemeinde, die begeistert ist von Gott, die geisterfüllt ist. Sieht für uns in Berlin am Anfang des 21. Jahrhunderts alles so viel harmloser aus. Wir leben in einem Sozialstaat, wo sowieso schon so viel Hilfe angeboten wird. Und trotzdem begreifen wir, wir müssen irgendwie unseren Glauben zur Tat werden lassen. Nur theoretisch über Gott philosophieren, das macht den christlichen Glauben nicht attraktiv. Werden wir Menschen, die von Liebe bestimmt sind? Auch darüber werden wir nachdenken müssen. Damit wird das Rad rund und kraftvoll. Und dann der Aspekt von Gemeinschaft. Das findet sich jetzt nicht so expressis verbis in unserem Text, aber im ganzen Brief, den Paulus schreibt an die Thessalonicher, ist klar, dass Gemeinde hier die Koinonia, die christliche Gemeinschaft, lebt. Das heißt, eine Gemeinschaft, wo man miteinander unterwegs ist, sich gegenseitig ermutigt, sich gegenseitig tröstet, füreinander da ist und eben Gott im Zentrum hält. Wenn wir im Rahmen von Gemeinde heute an Gemeinschaft denken, denken wir ganz schnell an Kleingruppen. Wir treffen uns ja als Gemeinde in den Bezirken, in kleinen Hauskreisen, am Wohnzimmertisch. Wir leben Gemeinschaft in den Dienstgruppen der Kinderarbeit, der Jugendarbeit, der Seniorenarbeit, haben altersspezifische Gruppen. Gemeinde vergruppt sich heute sehr schnell. Da leben wir überall Gemeinschaft. Aber dabei ist das, was eigentlich im Neuen Testament mit Gemeinschaft verbunden ist, noch so viel mehr. Jesus sagt in Johannes 13, dass christliche Gemeinschaft so viel mehr bedeuten kann. Sie wird nämlich zur Botschaft für andere. An der Liebe, die wir in der Gemeinschaft pflegen, soll unsere Umgebung erkennen, wie sehr Gott uns liebt und dass wir mit ihm unterwegs sind. So hat diese Gemeinschaft eine ganz klare Zielbestimmung. Nicht nur, wir haben eine nette Kuscheleinheit, sondern diese Gemeinschaft wird zur Botschaft. Und noch tiefer. Diese Gemeinschaft hat eine Würde, die unglaublich ist, weil in dieser christlichen Gemeinschaft etwas abgebildet wird von dem, was in Gott selbst zu finden ist. Wir können von einer neuen Soziologie des Reiches Gottes sprechen, wenn wir an die christliche Gemeinschaft denken. Hier wird etwas gelebt von Menschen, was man sonst nirgendwo in dieser Tiefe und Pointiertheit leben kann. Das können wir, weil wir durch Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes zu neuen Menschen werden. Und darum sind wir als Erste dazu berufen und in der Lage, durch Gott in die Lage versetzt, wenn wir es nur verstehen und dann anstreben, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo man Einheit in Vielfalt wirklich leben kann, ohne dass das so zwei Werte sind, die immer im Kampf miteinander sind. Ich kann mich ganz selbst entfalten, und doch immer in Verantwortung für das Ganze. Das kann man hier miteinander in Harmonie bringen, weil der Christus uns dazu verhilft und ich nicht mehr einfach nur der Getriebene bin, der sich selbst verwirklichen muss. Hier können wir Gnade und Wahrheit leben. Das heißt, wir können sehr großzügig sein, darin einem anderen zu gestatten, Fehler zu machen. aber werden ihn dann trotzdem auf diese Fehler ansprechen können und sagen können, du, das war nicht gut, was du hier gelebt hast. Aber dann vernichtet es nicht den anderen, sondern ist mit Gnade und Liebe verbunden. Das ist etwas, was der Heilige Geist hier in seiner Gemeinde aufleuchten lassen möchte. Diese neue Kultur des Reiches Gottes. Und wie gesagt, es geht nur dadurch, dass dieser Christus uns verändert. Hier können wir es uns leisten, mit Menschen zusammenzuleben, die einen ganz anderen sozialen Stand haben, die ärmer oder reicher sind als uns, weil wir in Christus unsere Zufriedenheit gefunden haben und nicht mehr auf den schielen müssen, der so viel mehr hat und ihn beneiden müssen. Wir können in Gott ruhen. Wir können alt und jung miteinander leben, Mann und Frau, Einheimischer und Migrant, weil wir von Christus ergriffen sind und all das widerspiegeln, was in Gott selbst zu finden ist. Damit wird Gemeinschaft so etwas, so einem echten Knaller. Und Menschen werden es begehren, diese Form von Gemeinschaft miterleben zu dürfen, wenn wir sie verstanden haben und sie aus der Kraft Gottes leben. Dann wird Gemeinde eine runde Sache. Und nicht zuletzt der Aspekt Jüngerschaft, Vers 6 bis 7. Ihr seid unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Ihr seid unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Und seid selbst jetzt zu einem Vorbild geworden für die anderen. Gemeinde fördert den Einzelnen, hilft ihm zum geistlichen Wachstum und das geschieht dadurch, dass wir einander helfen, hineinzufinden in die vielschichtige, tiefe Weisheit Gottes durch das Wort der Bibel, durch viele gute Literatur, durch das persönliche Vorbild, durch das ganz persönlich Menschen begleiten. Wenn wir das ernst nehmen, hat jeder von uns die Chance, geistlich zu wachsen und immer tiefer hineinzufinden in die Geheimnisse des Reiches Gottes. Darum bieten wir Mentoring an, die Minigruppe und vieles mehr. Und ich hoffe, dass wir im Laufe dieser 40 Tage da das noch tiefer verstanden haben und dass jeder von euch, der sich zur Lukas-Gemeinde zählt, hier dann profitieren wird und selbst geistlich wachsen kann. Letzte Frage, was hat denn das jetzt alles mit mir zu tun? Könnte jemand von euch ja fragen. Das ist ja nett, was Gemeinde ausmachen soll, finde ich auch alles gut. Aber was hat das mit mir ganz persönlich zu tun? Die Antwort darauf ist ziemlich einfach. Da Gemeinde nicht von alleine lebt, sondern durch die Menschen in ihr, kommt am Ende heraus, dass diese fünf Grundberufungen oder Grundfunktionen von Gemeinde unsere ganz persönlichen Grundberufungen sind. Du und ich, wenn wir Christus gefunden haben, sind gerufen, ihn anzubeten. Will das ernstlich jemand bestreiten? Das ist unser Job. Wir sind gerufen, die gute Nachricht weiterzugeben. Wenn wir es nicht tun, die Gemeinde gibt es nicht. Wir sind die Gemeinde. Wir tun es. Und dem Mitmenschen praktisch zur Seite stehen, das ist unser Job. Okay, wir können Menschen dafür anstellen, aber das ist nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Wir sind als Gesamtheit gerufen, eine Haltung von Liebe und Fürsorge für unseren Mitmenschen zu entwickeln. Und verbindlich Gemeinschaft leben geht nur, wenn jeder von euch sich genau dafür entscheidet. Ich lasse mich darauf ein. Ich lege meinen oder relativiere meine individualistischen Grundbedürfnisse. Ich bin bereit, mich auf meine Schwestern und Brüder einzulassen. Und mit ihnen möchte ich gemeinsam Glauben leben. Und jeder von uns muss bereit sein, als Christ wachsen zu wollen und sich aufmachen, die Menschen zu finden, die ihm helfen, weiterzukommen. Und umgekehrt, jeder von uns darf mit seinen Erfahrungen anderen zum Segen werden. In dem Maße, wie wir das leben, wird unser eigenes persönliches Leben immer schöner und runder. Und die große Frage wird sein in den 40 Tagen an dich ganz persönlich: Wo ist denn meine Schwachstelle? Wo bin ich am Eiern? Wo holpere ich mit meinem Glauben so durch die Landschaft? Und die große Chance ist, dass wir uns hier neu von Christus auf die Spur begeben, dass wir in seine Werkstatt kommen, dass er feinjustiert, sodass unser Leben eine neue Schönheit bekommt, eine neue Kraft bekommt, eine neue Ausstrahlung. Und das nicht alles, weil wir uns jetzt angestrengt haben, sondern weil wir Menschen sind, die aus der Kraft Gottes leben. Darum die Bitte, wenn wir jetzt diesen 40-Tage-Fahrplan vor Augen haben, vom 21. April bis 26. Mai, in dieser Zeit werden wir 5 Gottesdienste haben, da werden diese 5 Grundfunktionen angesprochen, jedem Gottesdienst einer. Wir werden wöchentliche Kleingruppen haben und in diesen Kleingruppen werden wir dann das miteinander besprechen. Wer da noch nicht Teil einer Kleingruppe ist, kann sich gleich am Infopunkt melden und dort wird dann etwas zugeteilt. Wir werden Studienmaterial zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, ob es jetzt, nein, nächsten Sonntag steht es zur Verfügung. Das kann man dann mitnehmen in die persönliche stille Zeit und dann unter der Woche vertiefen. Und das alles wird dann in eine Gebetswoche münden, vom 10. bis 14. Juni. Und am 15. Juni, einem Samstag, werden wir hier einen Visionstag haben. Das wird über viele Stunden gehen, könnt ihr euch schon vormerken. Da wollen wir miteinander auswerten, diese 5 Grundberufungen, und fragen, was heißt das jetzt für uns Lukas, als Lukas-Gemeinde? Wie wollen wir fröhlicher, bewusster, konstruktiver in die Zukunft gehen, um hier ein Segen für die Stadt zu werden? Ich denke, das ist eine feine Perspektive, die uns als Gemeinde wachsen lassen kann. Amen. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du dir so viele Gedanken gemacht hast über dieses Gebilde von Gemeinde. Du bist der geniale Konstrukteur. Und du hast deiner Gemeinde an allen Orten, zu allen Zeiten diese 5 Grundfunktionen ins Stammbuch geschrieben. Und es ist leicht begreifbar, dass es Sinn macht, das ausgewogen zu leben und dass das kraftvoll sein wird. Vergib uns, wenn wir manchmal so blind sind und dann rumeiern. Hilf uns, uns neu zu fokussieren. Vor allen Dingen aber dadurch zu fokussieren, dass wir dir auf die Spur kommen, dass du uns in den nächsten Wochen neu begegnest und noch wichtiger wirst, als du schon bist. Ich wünsche mir, dass wir in diesen 40 Tagen so von dir und deinem Geist neu erfüllt werden, dass es aus uns heraussprudelt, dass das dann nicht zu einer religiösen Leistung wird, die wir vollziehen müssen, sondern dass das ganz natürlich wächst aus der Begegnung mit dir. Darum möchte ich dir die nächsten Wochen anbefehlen, Herr. Bitte dich für jeden von uns um eine gute innere Motivation, dass wir das schaffen, diese 40 Tage auch für uns auszusondern, dass wir unseren eigenen Schwachstellen auf die Spur kommen. Möchte ich bitten, dass die Hauskreise sich finden, diese Kleingruppen, wo wir miteinander dann Leben teilen, dass wir in diesen Wochen in der persönlichen stillen Zeit dir begegnen, auch im Studieren der Texte, die wir ausgesucht haben. Oh Vater, und dann lass uns durchstarten als Gemeinde hinein in deine Zukunft. Danke, dass du gute Zukunft hast für uns und dass wir hier dieser Stadt zum Besten werden dürfen. Danke für diese unglaublich schöne Berufung. Ich ehre dich dafür. Amen. Wir schließen unseren